sind manchmal so heilige Momente, so Momentum, wo ich mir wünsche, dass Gott dein Herz einfach so berührt. Ob das jetzt so ein Lied ist oder wo er ganz persönlich zu dir redet. Und ich bete wirklich, dass auch heute Morgen so ein Moment darf sein, wo dein Herz berührt werden darf. Der kraftvolle Name Jesu, den wir jetzt auch angebetet haben. Das wollen wir tun, Jesus. Wirklich dich einladen da rein, dass du in deiner Kraft und Herrlichkeit kommst. Und du weißt, wo wir unterwegs sind, wie es uns geht, wo wir stehen. Berührt unsere Herzen. Begegnet uns. Wir wollen einfach Danke sagen für das, dass du ein lebendiger und wunderbarer Gott bist. Amen. Ja, aber das Leben ist manchmal eben ein steiniger Weg. Habe ich manchmal gefragt, wer fühlt mein Herz? Wer spürt meinen Schmerz? Hat ein bisschen etwas rausgehört. Was da abläuft in einem Moment. Danke vielmals, dass du das auch mitgeteilt hast. So, was da abläuft. Wer hört mich schreien in dem Moment? Wohin kann ich mit meiner Not gehen? Wie überlebe ich den Tag, wenn alles zerbricht? Schwierige Frage. Wir leben in einer paradoxen Welt, so schön, aber auch so schmerzlich. Und die zuversichtlichen Worte, die man immer wieder so zitiert und liest, Psalm 23, schlägt plötzlich in eine andere Realität vom Leben um. Von der grünen Wiese geht es plötzlich und muss ich auch durchs finstere Tal. Im Leben ist immer auch die dunkle Seite enthalten. Und der Schmerz vom Leiden, von der Ungerechtigkeit, von der Grausamkeit zerschmettert oft den vertrauensvollen Glauben an einen liebenden, fürsorglichen, treuen Gott. Hat er seine Geschöpfe einfach so in schwere Zeiten geführt, der Macht der Natur, der Willkür von bösen Menschen, der Vergänglichkeit vom Körper ausgesetzt? Schaut er einfach zu? Schwere Zeiten, was meine ich damit? Nicht eine schlechte Note in der Schule. Nicht ein Tag mit Kopfschmerzen. Nicht ein Parkbus. Nein, schwere Zeiten, glaube ich, sind so anhaltende Durchstrecken. Schwere Zeiten ist Leid, Krankheit, Verlust, eben so ein finsteres Tal. Schwere Zeiten scheinen einfach kein Ende zu haben. Man fühlt sich dieser Situation oft machtlos ausgeliefert. Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Man sieht oft eben keine Perspektive mehr. Schwere Zeiten bedeuten Zerbruch, Loslassen. Schwere Zeiten sind Dürre, Wüste, eben da, wie auf dem Bild. Dann nicht aufzugehen. In heutigen Zeiten nicht aufzugehen, das ist eine Kunst. Und ich möchte heute Morgen eine ganz persönliche Predigt haben, euch mitnehmen in meine schwere Zeiten, was mir geholfen hat und mich ermutigt hat, was mir so Hoffnung gegeben hat und trotz dieser Situation immer wieder tiefen Frieden in meinem Herz. Schwere Zeiten, ja, die kenne ich. Kenne sie. Ich leide daran. Ich muss die Kunst da drin nicht aufzugeben, immer wieder buchstabieren. Das geht auch bei mir, wenn es manchmal auch so aussieht, das geht auch bei mir nicht leicht nebenbei so. Man hat es einfach irgendwann im Griff. Nein, in der Wüste so Blumen aufblühen kann, das sind so schwere Zeiten. Es bleibt wohl immer ein Paradox, warum Gott das Dunkle Tal in unserem Leben zulässt und gleichzeitig verheißt, dass er auch in diesen Zeiten bei uns ist. Und die Erkenntnis zieht sich durch in den Psalmen, beim Hiob, den wir kennen, bei den Propheten. Zum Beispiel Jesaja 43 heißt: Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Es ist eine Kunst, die ich gerade auch in der letzten Woche mit meiner Frau, also mit der Silvia, immer wieder musste durchbuchstabieren. Noch etwas so auf der Waagschale. Noch mehr Schmerz. Wieder aufeinander angewiesen sein. Dem anderen die Last abnehmen. Mit der Frage, ist das auch noch nötig gewesen, Gott? Warum mutest du das uns auch noch zu? Ich weiss nicht, wer erlebt gerade in irgendeinem Bereich von seinem Leben Not? Leiden, Schmerz oder eine Krise? Wer muss gerade so eine Erschütterung oder eine Enttäuschung verarbeiten? Und ich glaube, das könnte der eine oder andere jetzt die Hand heben. Ich weiss, dass einige unter uns genau so geht. Dass sie zu Zeiten gehen, wo man denkt, weißt du was, am liebsten würde ich aufgeben. Oder sogar, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Ich fühle mich überfordert und komme jeden Tag so an meine Grenzen. Körperlich, wie auch emotional, seelisch, gefühlsmäßig. Und ich stelle mir vor, dass einige von euch möglicherweise heute Morgen verzweifelt da im Gottesdienst sitzen, mit den bangen Gedanken so im Herzen. Gott, hast du heute eine Ermutigung, eine Perspektive, eine Hoffnung für mich, damit ich vielleicht den nächsten Schritt gehen kann? Ich möchte dir helfen, die Hoffnung lebendig zu halten, neue Perspektiven zu entwickeln, Lösungswege zu finden, schwierige Lebenssituationen gut zu bewältigen. Ich glaube, Neues darf und soll entstehen, vielleicht dann auch später in einem Gespräch. Das ist oft auch das Thema, wenn ich so nach einem Gottesdienst, nach einer Predigt mit euch ins Gespräch komme. Schwere Zeiten und wie man da drin durchheben kann. Wenn ich so auf die letzten 30 Jahre von meinem Dienst zurückschaue, die vielen Gespräche, die ich führen durfte, so viele Menschen, die mit ihrer Not, mit ihrem Leiden, mit ihrem Frust, mit ihrer Enttäuschung zu mir gekommen sind, mir das anvertraut haben, aber natürlich viel auch Schönes und Tolles. Da kommt ein junges Paar. Peter, kannst du für uns beten? Wir haben eine Krebsdiagnose bekommen. Gerade eben war alles noch so toll gewesen und dann so eine schockierende Nachricht. Wir haben zusammen gebetet. Und da habe ich ihnen etwas gesagt. Statement, eine Behauptung, eine Aussage. Wenn ihr an Jesus dranbleibt, dann verspreche ich euch, dass ihr durch so schwere Zeiten durchgehen werdet und am Ende stärker sein werdet als heute. Ich kann euch nicht sagen, wie schnell das geht. Ich kann euch nicht sagen, dass das ohne Schmerz geht. Aber bleibt an Jesus dran. Aber in dieser Zwischenzeit macht bitte nichts Dummes. Bleibt an dem Gott dran. Ich war noch ganz jung im Dienst. Bin jetzt mitten im Tag, habe ich das Telefon bekommen. Verzweifelte Stimme bittet mich, sofort ins Spital zu kommen. Im Spital habe ich erfahren, dass ihre Tochter, die mit dem Velo unterwegs war, in die Kantonsschule von einem Lastwagen angefahren worden ist und am Unfallort gestorben ist. Wir haben zusammen gebrüllt. Ich durfte die Familie einige Monate begleiten. Auch ihren Mann und sie selber und ihren Sohn. Und habe auch ihnen immer wieder gesagt, wenn ihr an Jesus dranbleibt, dann verspreche ich euch, dass ihr durch die schweren Zeiten durchgehen werdet und am Ende stärker sein werdet als heute. Ich kann euch nicht versprechen, dass das schnell geht. Ich kann euch nicht sagen, dass das ohne Schmerzen geht. In der Zwischenzeit macht nichts ums. Bleibt an dem Gott dran. Sie sind als Ehepaar für viele Menschen, sage ich sie auch für mein eigenes Leben. Aber der Weg ist mit viel Schmerz, Verzweiflung, Angst durchkämpft gewesen. Oder während der Evangelisation live on stage vor 2-3 Jahren kommt eine junge Frau auf mich zu, Tränen in den Augen. Peter, kann ich kurz mit dir reden? Natürlich, ich nehme Zeit, Tränen laufen so über ihr Gesicht. Peter, wir haben letzte Woche unser Kind verloren. Gerade eben war alles noch so schön und dann kommt so eine Nachricht. Ich rede mit dieser Frau, ich bete mit ihr und am Ende sage ich auch ihr, wenn du an Jesus dranbleibst, zusammen mit deinem Mann, verspreche ich dir, wirst du durch die schweren Zeiten durchgehen können und am Ende gestärkt sein. Ich kann dir nicht versprechen, ob es schnell geht. Ich kann dir nicht versprechen, dass es ohne Schmerz geht. In dieser Zwischenzeit mach nichts ums. Bleib an dem Gott dran. Und ich freue mich, dass sie jetzt ein Kind haben dürfen. Oder eine manisch-depressive Jugendliche, die sich das Leben genommen hat. Und ich nach langem Suchen, zur Nacht, mitten in der Nacht, hatte den Eindruck gehabt, ich muss raus. Ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen, ich wusste, wie es ihm geht. Nach langem Suchen, nach Mitternacht, habe ich einen Tod gefunden, weil er von einem Turm oben abgesprungen ist. Und ich das den Eltern musste mitteilen. Und ich habe mit ihnen viele Stunden von den Tränen verbracht. Er war so ein aufgestellter junger Mann, ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Versuche ich auch ihnen, trotz allem die Hoffnung zu vermitteln, bleibt in diesen schweren Zeiten an Jesus dran. Ich könnte jetzt euch noch mehrere Geschichten erzählen. Sie alle und viele andere bleiben an Jesus dran und sind gestärkt worden, sind getragen worden, sind getröstet worden. Aber sie alle gehen durch viel Schmerz, Zweifel, durch das Wechselbad der Gefühle, durch das finstere Tal. Sie haben Tränen nicht zurückgegeben. Sie haben Trauer, Wut zugelassen, aber als Menschen, die eine Hoffnung haben. Der nähe Gott, der sich so, uns so väterlich schenkt, er bleibt uns manchmal fremd und unfassbar. Weißt du was, du kannst Gott nicht immer verstehen. Aber du kannst ihn erkennen, wer er ist und was er für dich gemacht hat. Ja, es gibt sie, solche schlimme Lebenssituationen und sie treffen uns manchmal mit voller Wucht. Sachen, Lebensnebenwirkungen, mit denen niemand gerechnet hat, aber auf dem Packungszettel vom Leben ganz klein geschrieben sind. Und mein Hund schreibt in der Hoffnung, weißt du was, hoffentlich trifft es mich nicht. Und da kommt mir das Lied in den Sinn, wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt. Ich bin noch nicht dort, wo keine Tränen mehr fließen. Noch nicht an dem Ort, wo kein Leid mehr ist. Das beschreibt unser Leben mit diesen Schattenteilen, mit dem Leid, mit dem Schmerz. Wieso kann ich so eine Behauptung versprechen? Vielleicht kann man diese Behauptung noch mal bringen. Der einzige Grund ist, weil ich es auch im eigenen Leben immer wieder haben müssen durchbuchstabieren. Und der andere Grund ist die Geschichte, die ich dir heute Morgen mitgebracht habe. Die letzten Wochen, Monate in meinem Leben ist etwas ob sich gekommen, das ich vor über 10 Jahren mit meinem eigenen Leib erlebt habe. Vor über 10 Jahren musste ich einige Operationen hinter mir ergehen lassen, die nicht gelungen sind. Kurz gesagt, die meinen Körper geschwächt haben und ich Monate damit zu kämpfen hatte und immer noch am Kämpfen bin. Und mich immer wieder so an Grenzen bringt. In diesen 6 Wochen damals im Spital, dann in der Klinik, ist mir jeden Tag schlechter gegangen, ist abwärts gegangen. Obwohl so viele Menschen gebetet haben. Und ich kann euch sagen, das war zum Verzweifeln gewesen. Am Anfang konnte ich nicht 10 Schritte mehr machen. Ich war in allem auf die Hilfe von Silvia und von anderen Menschen angewiesen gewesen. Ich habe bis heute nicht mehr als 2-3 Stunden so am Stück geschlafen, wegen der Schmerzen. Wieso auch immer. Kaum nachvollziehbar, was sie damals hat müssen durchmachen, durchfühlen, durchkämpfen, nicht zu wissen, wie schafft er das, kommt er recht über die Runde, kommt er recht wieder auf die Beine. Ein Auf und Ab von dieser Gefühlswelt. In solchen Situationen ist der Boden unter den Füßen einfach weg. Faktisch weiss ich, dass das Leben heute oder morgen fertig sein kann. Aber wenn du so an diesen Grenzen stehst, ist es ganz eine andere Dimension. Es wird plötzlich existenziell. Ich weiss nicht, wie es dir in solchen Momenten geht. Mir geht es so, dass in solchen Momenten innerlich wie im wahrsten Sinne eine Welt zusammenbricht. Wenn man manchmal das Gefühl hat, scheinbar zu beten, nützt nichts. Und wenn du in solchen Situationen bist und nicht mehr aus noch ein weißt, dann fühlt sich Gott zum Teil so weit weg. Kennst du das auch? Du denkst, Gott hat mich vergessen. Der Gott hat mich nicht mehr im Blick. Gott liebt mich nicht mehr. Sonst würde er doch. Warum passiert mir das? Wieso muss ich das durchkämpfen? Warum muss ich den Weg durchleiden? Da kommen so Fragen nur, ohne irgendwann eine Antwort zu bekommen. Da gibt es zahllose, unerklärbare Wegführungen und Zumutungen. In diesem Moment ist es ganz entscheidend, ob du ein gewisses Know-how hast, wie man durch so schwere Zeiten durchgeht. Sonst sind diese Zeiten in deinem und in meinem Leben total überfordernd. Und zu wissen, dass ich nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert bin, sondern in den Händen von einem liebenden Gott. Wie gesagt, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, die mir ganz neu wichtig geworden ist in diesen Tagen. Die Geschichte von Josef. Aus dem ersten Teil der Bibel. Es ist einer von diesen Gründen, warum ich das Versprechen aussprechen kann. Ich würde es nochmal sagen. Und wenn ihr an Jesus dranbleibt, dann verspreche ich euch, dass ihr durch so schwere Zeiten durchgehen werdet und am Ende stärker sein werdet als heute. Ich kann euch nicht sagen, wie schnell das geht. Ich kann euch nicht sagen, dass das ohne Schmerzen gehen wird. Aber bleibt an Jesus dran. Aber in dieser Zwischenzeit macht nichts Dummes. Bleibt an dem Gott dran. Und nicht nur die Erfahrung aus meinem Leben, sondern auch die Erfahrung von vielen Menschen, die ich begleiten durfte oder mich selber auch begleitet haben, bestätigt das. Die Situation ist folgende. Der Josef ist unterwegs. Die Geschichte nicht mehr ganz so im Kopf haben, lesen die selber mal nach in 1. Mose 37. Ich kann die Geschichte gar nicht alle im Gesamten ausführen. Josef also ist unterwegs zu seinen Brüdern und seine Brüder haben Eifersuchtsprobleme mit ihm und schnappen ihn, was sie ihn gesehen haben, und schmeißen ihn in einen tiefen Brunnen hinein. Wir lesen hier von Vers 20 an. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Nochmal, sie haben Eifersucht auf ihn und wollen ihn umbringen, sie wollen ihn eigentlich aus dem Weg schaffen, ganz einfach. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in den Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. So krass. Dann setzten sie sich, um zu essen. So tun, wie gar nicht passiert wäre. Unglaublich, was Menschen da zustande bringen, den eigenen Brüder so zu behandeln. Und ich kann euch sagen, 20 Jahre später werden sie noch erzählen, dass sie stundenlang noch die Schreie von den Brüdern gehört haben. Josef ist an dem Tag nicht aufgestanden und hat gedacht, Mensch, heute ist so ein Tag, wie du gesagt hast, Regen draußen. Weißt du, ich bleibe gescheiter im Bett. Nein, er geht aus dem Haus, wie immer. Und jetzt, auf gleich, findet er sich so in einem Loch. In dem Brunnen. Ich weiß nicht, ob du dir das nur annähernd vorstellen kannst. Das ist nicht einfach so easy. Sondern er hat da unten in dem Brunnenloch geschrien. Feucht, kalt, finster. Die Brüder sagen später, dass er sich heißer geschrien hat. Das heisst, er schreit unten, versucht bestimmt irgendwie da aus dem Loch hochzuklettern. Er hat wunde Knie, er hat wunde Hände. Er hat Panik, er hat Angst. Und das sind so Momente, jetzt auf gleich, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. So ein Brunnenloch hast du vielleicht jetzt auf deine Situation adoptieren. In deine Situation. Ich weiss nicht, fühlst du dich auch so in einem Loch unten? Verlassen, keine Perspektive, keine Hoffnung mehr. Vielleicht findest du dich in dieser Geschichte. Vielleicht sagt sie dir etwas. Du sitzt da in diesem Brunnen, in diesem dunklen Loch und Gott fühlt sich so weit weg. Das Dilemma ist, dass wenn du auf dieser Welt lebst, ist nicht die Frage, ob dich so etwas treffen wird, das musst du gut hören, ob dich so etwas treffen wird, sondern wenn und wo. Das Leben ist nicht, ob Brunnen im Moment eintreffen oder nicht, sondern die Frage ist, bist du darauf vorbereitet? Und wenn du gerade in so einem Brunnen drin bist, hast du eine Ahnung, wie du da wieder rauskommst? Wir lesen weiter. Der Josef, beim Josef hört es dort nämlich nicht auf. Er ist nicht nur im Brunnen, sondern er wird sogar neue Sklaverei verkauft. Und kaum hat er ein bisschen bessere Stellung, es geht ihm schon ein bisschen besser, kommt er noch unschuldig ins Gefängnis. Und erst Jahre später wird er Premierminister vom damals mächtigsten Staat von Ägypten. Über ein Jahrzehnt später, das heisst, es geht noch fast 13 Jahre so weiter. Und dann trifft er seine Brüder wieder und dann ist es sehr interessant, was für eine Perspektive der Josef hat. Die finde ich so herausfordernd. Achtung, 1. Mose 45. Wenn er seine Brüder sieht, sagt er, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber sie brachten kein Wort heraus. So fassungslos waren sie. Die Hose gestrichen voll. Hey, weil sie gewusst haben, der bringt uns jetzt um. Ist ja logisch. Konsequenz von unserem Handeln. Er rief sie näher zu sich und wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, der ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich. Moment mal, Gott, wie ist das gewesen? Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. 2 Jahre herrscht nun schon Hungersnot und es kommen noch 5 Jahre, in denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Was? Gott? Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine neue, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und ganz Ägypten mir unterstellt ist. Die andere Übersetzung heißt: ihr meint es böse, aber Gott meint es gut. Nicht Gott hat es böse gegeben, sondern ihr meint es böse, aber Gott meint es gut. Er hat es so gefügt. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich die Bibel so lese, Gott spezialisiert ist in einer Disziplin ganz besonders. Und die ist übernatürlich. Leid und Ungerechtigkeit und Schmerz recyceln mit einer göttlichen, liebenden Hand, wo am Ende etwas rauskommt, was wirklich einen Unterschied macht. In meinem Herz, in meinem Leben und in dem, wo Gott mich einführen möchte. Und wir sehen in solchen Situationen Desaster. Gott sieht die Möglichkeiten. Wir sehen das Gefängnis, wir sehen den Brunnen oder wie vielleicht das innere Gefängnis. Wir sehen das Gefängnis vom Spital. Ich sehe das Gefängnis von meinen täglichen Rückenschmerzen und das Leben mit dem Morphium. Gott sieht beim Josef den One-Day-Job-Trainingsplan, um den zukünftigen Premierminister vom mächtigsten Staat der Welt vorzubereiten. Im Brunnen, in der Sklaverei und im Gefängnis. Und Gott hat auch mich für einen Trainingsplan gewählt, den ich ganz bestimmt nicht freiwillig gewählt hätte. Gott hat eine komplett andere Perspektive für unser Leben als wir. Unsere Perspektive ist logisch. Es ist immer, nein, die Bibel, sie ist diesseits gerichtet. Diesseits heisst, ich will happy life, happy wife, happy was auch immer. Ich will es einfach nur toll haben da in dem Leben. Und Gott sagt, entscheidend ist nicht, was da passiert, sondern was in der Ewigkeit passiert. Dem Lied hat gehört. Wir sehen das Brunnenloch, oder später die Hungersnot. Wir sehen, warum Gott muss sein Volk da nach Ägypten flüchten. Gott sieht Kornkammern in Ägypten und weiß, dass es die einzige Möglichkeit ist, wie sein Volk überleben kann. Damals war sein Volk 70 Leute gross. Sie leben in einer Umgebung von Moabiter, Kanaiter, wenn man dort liest. Völker, die barbarisch dafür bekannt waren, andere Völker zu vernichten. Und Gott hat gewusst, wenn ich diese 70 Menschen dort lasse, dann werden sie einfach ausgelöscht. Ganz einfach. Gott sieht in Ägypten in dem Leid sogar noch eine Möglichkeit, das Volk vorwärts zu bringen. Das heisst, die Schafhirten und die Viehhirten von Israel, die dort angegangen sind, die haben das Monopol bekommen und konnten aufblühen von 70 Menschen auf 1,5 Millionen Menschen. Gott sieht unser Leben komplett anders. Wenn wir drinstecken, sehen eben das Gefängnis, der Brunnen, die Hungersnot, die Ungerechtigkeit, das Chaos in dieser Welt. Wir sehen die niederschmetternde Diagnose, die chronische unheilbare Krankheit. Wir sehen den Verlust von lieben Menschen. Wir sehen vielleicht das Kind, das einen Gendefekt hat, Behinderung hat. Wir sehen den Zerbruch von Beziehungen. Das sind unsere Brunnen, das ist unser Gefängnis. Weißt du was, du lebst nicht im Paradies. Noch nicht. Auf dieser Erde gibt es Nies, auf dieser Erde gibt es Herrscher, Mörder, Pädophile. Da gibt es Krankheit, da gibt es Krebs, Ungerechtigkeit, Krieg, da gibt es Hungersnot und, und. All das gibt es da, jawohl. Wenn du einmal bei Gott bist und versöhnt mit ihm stirbst, dann gibt es kein Leid mehr, keine Tränen mehr, keine Krankheit mehr. All das gibt es dann, aber noch nicht jetzt. Und solange du da bist, ist die Frage, ob du weißt, wie du durch solche Situationen durchgehst. Das Leben besteht in unzähligen Einzelsituationen. Aber wir dürfen sie nicht als Einzelsituationen anschauen. Für sich gestellt machen sie oft keinen Sinn. Und du denkst, Gott, wo bist du, was soll das? Erst wenn alles zusammenwirkt in einem göttlichen Plan, wo Gott nicht geplant hat, dass du Krebs haben sollst, aber er den Krebs nutzen kann. Wo Gott nicht toll findet, dass Menschen, die auf dich eigentlich hätten sollen aufpassen, dich missbraucht haben. Aber er wird, wenn du ihm vertraust, gerade das brauchen in deinem Leben, dass du gestärkt davon gehst. Dass dein Charakter sich weiterentwickelt. Du anderen Menschen helfen kannst und du tröstet wirst. Weißt du was, das ist eine Dimension, die ist unfassbar. Die muss man anfangen zu erleben. Anheben, sich formen lassen wie der Josef. Wie unzählige Menschen in dieser Geschichte und Menschen heute, du und ich. Dass mitten in schwerem gut wachsen kann. Mitten in deiner Wüste eine Blume aufblühen darf. Gott vertraue, dass aus meiner Situation unganz Schönes, Wertvolles, Nützliches werden kann. Ich habe dir 4 Tipps mitgebracht. Die 4 Tipps, die ich dir gebe, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, sind sie überhaupt nicht neu. Aber es ist wichtig, dass du diese nicht nur kennst, sondern auch lebst. Damit du durch solche schweren Zeiten durchkommen kannst, ohne aufzugehen. Der erste Tipp, glaube ich, ist der meist missachtete Tipp von den Christen. Und das hat mit der Bibel zu tun. Der erste Tipp, wo Gott, wo Jesus der Bibel selber immer wieder sagt, du musst dich in dem Wort Gottes auskennen. Du musst den Gott suchen und finden und deinem Herz helfen, Gott zu erkennen. Nicht Gott zu verstehen, sondern Gott zu erkennen. Ich habe eine Aussage mitgebracht, Hebräer 13, was heißt im Vers 5, denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Ich wage zu behaupten, dass wenn du im Brunnen, im Gefängnis sitzt, du der felsenfesten Meinung bist, dass das nicht stimmt. Wie schnell denken wir dann, Gott hat mich im Stich gelassen, hat sich von mir abgewendet. Im griechischen Text ist da eine doppelte Verneinung eingebaut. Ich lese dir mal vor, wie man es eigentlich übersetzen sollte. Und du schaust, ob Gott etwas für dich eine Botschaft da drin hat. Okay? Das heisst, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie lasse ich dich im Stich. Er muss mich nachdoppeln. Weil es meine Seele, mein Herz in dem Moment nicht wahrnehmen und nicht glauben kann. In dieser Situation glaube ich nämlich nicht, dass Gott ein Lügner ist. In dieser Situation glaube ich meinen Gefühl, wenn ich im Spital liege, in der Reha oder daheim und die chronische Schmerz oder die Depression nicht nachlässt. Ich glaube es nicht, wenn ich an der Flasche hänge oder die Pornografie nicht loswerde. Denn wenn mein Kind eine unheilbare Krankheit hat, wenn meine Ehe zerbrochen ist und, und. Dann glaube ich nicht, dass das wahr ist. Und Gott mich nicht im Stich lässt und sie nie sich von mir abwendet. Da kommen Zweifel und da kommen Fragen. Gott ist dann so weit weg. Ich habe gemerkt in meinem Leben, vor der Operation, nach der Operation. Ich habe dann so in meinem Handy und auch in der Bibel eine Bibelstelle aufgeführt. Lauter Bibelstellen rausgesucht, wenn sich Angst breit gemacht hat. Wenn Zweifel aufgekommen sind. Sorgen mich aber haben wollen drücken. Habe ich mir Bibelstellen, Wort Gottes rausgesucht. Ich habe mal Zeit genommen, die 15 Minuten, mögt ihr euch erinnern, Anfang des Jahres, wo wir das angeschaut haben, die 15 Minuten auf dem Stuhl. Ich habe sie gelesen, manchmal laut zitiert, auch manchmal leislich, auswendig aufgesagt, was mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Ich habe das euch immer wieder schon als Tipp mitgegeben, die 15 Minuten auf dem Stuhl, Gegenwart Gottes zu suchen. Ich will euch herausfordern, regelmäßig dran zu bleiben in dieser Beziehung zu Gott, in seiner Nähe zu sein, ihn zu suchen und zu finden. Ich habe gemerkt, die Zeiten mit Gott sind es, die uns den Boden geben, in schweren Zeiten. Durchzuheben, bei ihm zu bleiben, eine Blume eben so aufblühen zu lassen. Kannst du vielleicht das Bild nochmal bringen? Auch mich selber fordere ich immer wieder raus, mit diesen 15 Minuten bei Gott zu sein, auf dem Stuhl. Aber ich frage dich etwas. Was muss in deinem Leben passieren, dass du es machst? Ich komme selber immer wieder an die Grenzen, zur Nacht, wenn ich oft nicht schlafen kann. Am Tag, wenn die Schmerzen einem ständig im Nacken liegen, dann hat man oft keine Wahl. In solchen Momenten auf meinem täglichen Gebetsspaziergang sage ich dann oft so Versen auf. Und solche Versen haben mir immer wieder Mut gemacht. Und weißt du, was dann passiert, wenn du so Versen zitierst? Dann verändert deine Perspektive. Angst, Sorge, Zweifel verschwindet. Geht weg. Du merkst wieder, dass Gott da ist. Du erlebst tiefen Frieden in deinem Herz. Du stehst plötzlich wieder auf dem festen Boden. Was mich immer wieder auch herausgefordert hat, ist Folgendes. Ich kann euch sagen, es gibt manchmal Momente, da bist du nur du und Gott. Glaub mir, solche Momente gibt es. Da gehst du nachts im dunklen Wohnzimmer hin und her. Da ist deine liebe Frau nicht mehr da. Da sind deine Kinder nicht mehr da, deine wertvollen Freunde nicht, deine Kleingruppe nicht. Dann bist du nur du einfach allein mit Gott. Und du fühlst dich so, wie Gott dich im Stich gelassen hat. Wenn du dann Gottes Wort laut und leislich anfängst zu beten, dann wird sich in deinem Herz etwas verändern. Wenn du in guten Zeiten anfängst, Gottes Wort einzelne Bibelstellen auswendig lernst, werden sie in solchen schweren Momenten plötzlich aufleuchtend und lebendig. Und wenn du nicht in guten Zeiten anfängst, deine Seele zu füttern, zu nähren mit der Wahrheit von Gottes Wort, wird es in schweren Zeiten sehr schwer fallen, Gott noch zu vertrauen, an ihm festzuhalten. Das war der längste Punkt. Ich komme zum zweiten. Was hilft in schweren Zeiten, mich zu erinnern, wer Gott eigentlich wirklich ist, an seinen Charakter, an sein Wesen? Der Teufel möchte dir im Leid in schweren Zeiten einreden, dass Gott nicht gut meint mit dir. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Vater, der zu seiner Familie gekommen ist und weiss, dass er jetzt in der Familie eine herzzerbrechende Nachricht überbringen muss. Und zwar, dass sein ältester Sohn bei einem Gleitschirmunfall ums Leben gekommen ist. Ein Freund fragt ihn, hey, weißt du was, wie hast du das können überbringen? Er sagt, ich habe meine Familie zusammengenommen am Esstisch und habe gesagt, ich habe eine furchtbare Nachricht für euch. Bevor ich es euch sage, möchte ich, dass ihr auf einem Blatt aufschreibt, warum Gott gut ist. Jeder vom kleinsten Kind bis zur Frau hat dann die Liste geschrieben. Erst dann habe ich gesagt, euer Bruder ist tot. Eine Liste, warum Gott gut ist. Für was ich Gott danken kann sagen. Das ist eine wertvollere Liste als dein Kontoauszug. Führst du so Listen? Ich habe so Listen in meiner Bibel. Dort stehen so Aussagen drauf, zum Beispiel, dass Gott immer gut meint mit mir. Auch wenn ich es nicht verstehe, und in solchen Momenten gibt es auch nicht ganz wenige. Auch wenn ich auf vieles keine Antwort habe, ringe ich immer wieder durch, ein Ja zu Gottes Weg zu haben und glaube, dass Gott es gut meint mit mir. Da stehen andere Aussagen auch drauf, Verheißungen drauf, persönliche Gedanken, Erlebnisse. Und ich rate dir, in guten Zeiten eine solche Liste anzufertigen. Ich muss ein bisschen vorwärts machen, gehen wir zum dritten Punkt. Bring deinen Schmerz zu Gott und bete. Hast du mal überlegt, warum es ein ganzes Buch in der Bibel gibt, das heisst Klagelieder? Klagelieder, und es gibt auch viele Klagepsalmen. Weil dann könnte es sein, dass Gott damit eine Botschaft hat für uns, weil Gott weiss, was, ja, wie es uns geht. Das Problem, dass wenn wir in Glaubenskrise sind, wenn ich sie in den letzten Jahren auch immer wieder durchbuchstabieren musste, dann habe ich das Problem, dass ich in mir so wie einen Vertrag mit Gott gemacht habe. Gott, ich vertraue dir, aber weißt du was? Du sorgst dafür, dass es meinem Rücken gut geht. Gott, ich glaube, dass du Gebet hörst. Aber du kannst doch nicht wollen, dass die junge Frau Krebs hat oder mein Kind leiden muss oder was auch immer. Gott, ich folge dir schon nachher, aber du kannst doch nicht zulassen und so weiter. Aber das Problem ist, wo wir mit diesen Verträgen, wo wir mit Gott haben, ist, dass Gott den Vertrag gar nicht unterschrieben hat. Sondern nur ich. Ein einseitiger Vertrag. Und darum habe ich so oft auch diese Spannung in mir. Und wenn ich nicht anfange, zu Gott zu gehen, mein Herz ihm ausschütten, mich beschweren, anklagen, Wut, meinen Frust, Enttäuschung so immer auf den Tisch legen, er kann damit umgehen. Dann wächst in meinem Herz eine bittere Wurzel, die irgendwann alles zerfrisst. Wie oft habe ich in so schweren Zeiten zu Gott geschaut, laut, leise. Das sind manchmal nicht so hohle Wörter. Nein. Mein Herz ist voller Groll, sauer, versteht vieles nicht. Und wenn du dann deinen Schmerz nicht zu Gott bringst, wenn du in deinem Brunnenloch oder in deiner Wüste nicht zu Gott schreist und Zeit im Gebet verbringst, dann wird Bitterkeit und Hass dich zerfressen. Davon bin ich überzeugt. Wir kommen zum vierten Punkt. Bleibe in Gemeinschaft. Ich hoffe, dass du in guten Zeiten Gemeinschaft aufbaust, wo du Freunde hast, die wissen, wie es dir geht, die mit dir das Leben teilen. Denn wenn es dir schlecht läuft in unserem Leben, dann flüchten wir gerne aus dieser Gemeinschaft raus. Dann ziehen wir uns zurück. Wenn wir denken, damit kann keiner umgehen. Der andere versteht mich sowieso nicht. Oder ich möchte niemanden belasten. Ich muss da selber durch. Aber Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich genau im Mittelpunkt. Mit anderen Worten, Kille da, zum Beispiel sagt Gott, ist wie ein Leib, wie sein Körper. Das heisst, wenn du da reinkommst und eine Not hast, mit dem Wunsch, dass Gott dir begegnet, wird irgendjemand da sitzen, der eine Antwort für dich hat. Glaubst du das? Wenn du da in diesen Gottesdienst einkommst, hoffe ich, dass du weißt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Gott dich heute brauchen wird. Kirche ist nicht ein Event, wo du einkommst und wieder rausgehst. Und das war's, nein. Kirche ist, dass du heute für jemand anderes eine Antwort in deinem Herz hast. Ein Wort von der Ermutigung. Weil du schon vielleicht durch so schwere Zeiten durchgegangen bist oder hast müssen und du eine Gebetserhörung bist für den anderen. Oder umgekehrt. Das Beispiel zum Schluss, wie du die Frau, wie eine Frau von meinem Pastorkollegen von mir, die hat eine Depression gehabt. Sie ist umgezogen in eine Stadt, drei kleine Kinder. Es ist Sonntagmorgen, sie wollte in die Kirche gehen. Und da hat sie gemerkt, sie mag einfach nicht. Es geht einfach nicht. Der Motor kommt einfach nicht ins Laufen. Und dann sowieso ihre Mann predigt und sie weiß sowieso, was er sagt. Und überhaupt, als Pastorenfrau, kommt jeder auf dich zu und will noch etwas von dir. Also merkt ihr, irgendwie geht nicht und sie hat Ausreden. Und doch, irgendwann haben sie sich durchgerungen, oder sie hat sich durchgerungen, geht trotzdem. Und jeder, sie hat dann gesagt, jeder, der mich anspricht, dem würde ich sagen, wie es mir geht. Das erste Opfer war so der Parkplatz-Einweiser. «Hallo, wie geht es dir?» «Verschissen. Ist ihm nicht gut gegangen?» «Ja, wieso? Was ist los?» «Ich glaube, ich habe eine Depression.» Und hat sie einfach erzählt, ich bin überfordert mit meinen Kindern und so weiter. «Ich kann zur Zeit, geht es einfach nicht.» Und der junge Mann hat keine Antwort, aber er hat ein ermutigendes Wort und ein kurzes Gebet. Wo sie heimgeht, hat sie 7 Frauen getroffen, die entweder schon durch so etwas durchgegangen sind oder versprochen haben, für sie zu beten und zu fasten. Eine junge Frau hat ihr sogar eine Adresse gegeben von einem Arzt, der ihr weiterhelfen kann. An dem Tag ist sie nicht gesund geworden. Aber es war entscheidend, dass sie sich nicht zurückgezogen hat aus der Gemeinschaft in dem Moment. Ich habe dir am Anfang der Predigt gesagt, du sollst in diesen schweren Zeiten an Gott dranbleiben und nichts Dummes machen. Oder den Menschen empfehle ich das auch mit dem Gespräch. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass in solchen Situationen mir gerne zum Beispiel zum Alkohol greifen, irgendwelche Ersatzdrogen oder denken, dass diese Affäre löst vielleicht das Problem. All das sind dumme Reaktionen, weil wir Angst haben, Gott zu suchen. Darf ich euch bitten, dass ihr wiederkommt? Ich habe mich dann gefragt, was muss noch passieren, dass du auf die Knie gehst und sagst, weißt du was, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich habe in meinem Leben entschieden, in solchen schwierigen Momenten mich nicht auf irgendetwas, von irgendetwas abzulenken zu lassen, sondern die Bibel aufzuschlagen und Jesus zu suchen. Ich weiss, in solchen Momenten ist man einfach überfordert mit dieser Situation. Man zieht sich gerne zurück und sagt einfach nichts. Aber eins sollst du wissen. Kirche im Park, die will mittragen, will mitbeten. Kirche im Park möchte Anteil nehmen an deinem Leben. Gegeneinander mit einem offenen Herz und Augen. Ich weiss, in solchen Situationen freut sich jeder Betroffene über ein ermutigendes WhatsApp, Telefon, Mail, Karte oder ganz praktische Hilfestellung. Haben das auch dürfen selber erleben, Silvia und ich, während ihrem Unfall. Herzlichen Dank. Die Phase ist nicht ausgestanden. Silvia wird sicher noch die nächsten 2-3 Monate lernen, Geduld zu haben. Und auch meine Situation ist weiter unklar und viele Abklärungen enden immer wieder in einer Sackgasse. Aber all die erwähnten Punkte, Tipps bleiben weiter ein fester Bestandteil in meinem Leben. Und ich hoffe, dass auch du sie ernst nimmst, in deinem Alltag auch einbaust. Und dafür möchte ich jetzt beten und dir einen Moment von der Stille geben, wo du nachdenken kannst. Was ist dein Punkt heute Morgen, wo Gott dich anspricht? Was ist der eine Punkt für dich? Gott, Vater im Himmel, ich bete für jeden von uns da, dass du, Heiliger Geist, uns zeigst, was dein Schritt für uns ist, heute Morgen. Was du uns persönlich geben möchtest, mit welchem Punkt du mich herausfordern möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt unsere Herzen klopfst. Dass du Menschen heute zeigst, vielleicht zum ersten Mal, dass wir dir wirklich vertrauen können. Da unten im Brunnenloch, mitten in der Wüste. Jesus, und dich in unser Herz oder in unser Leben einladen können. Du hast und gibst Hoffnung. Du bist ein kraftvoller Gott. Danke vielmals, Jesus. Amen. Und weißt du was? Gott kann Wunder tun. Gott kann Wunder tun. Heute in deinem Leben, dort wo du bist, Engel, wo er vorbeischickt und dich berührt. Ich habe eine zentrale Bibelstelle, die mir geholfen hat, oder immer wieder hilft, und wir werden die jetzt nicht hören, von der Band wird das auch singen. Die steht in Daniel 3,17. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen. Ich weiß, Gott kann Wunder tun, aber auch wenn er es nicht tut, bleibe ich bei ihm. Ich klammere mich an ihn. Ich hebe mich an ihm. In dem Lied heißt: Ich weiß, du bist fähig. Und ich weiß, du kannst das Feuer hindurch retten mit deiner mächtigen Hand. Auch wenn es du auch nicht tust, bleibt meine Hoffnung in dir. Gott, wenn du dich entschliessest, mich im Brunnen in dieser Wüste zu lassen, dann gib mir Kraft, singen, es ist gut, meiner Seele geht es gut. Weißt du, was für ein Trost in dem Moment? Was für eine Herausforderung aber auf der anderen Seite? Es ist gut, meiner Seele geht es gut. Und ich wünsche und bete, wer auch immer da in so einer schweren Zeit ist, dass du dort ankommst und das innerlich wie kannst mitsingen. Danke vielmals, dass ihr das Lied eingeübt habt.